Vielleicht hast du in den letzten Tagen ja genau diese eine Schlagzeile gelesen, die gerade überall durch die Medien geistert.
Oh ja, die ist wirklich überall im Moment.
Absolut. Und auch in den sozialen Netzwerken geht das ja völlig durch die Decke. Da steht dann groß, das Heizungsgesetz ist abgeschafft.
Genau, mit Ausrufezeichen am besten noch.
Richtig. Und das klingt im allerersten Moment natürlich nach einem riesigen Aufatmen. Gerade wenn man diese teils echt hitzigen Debatten der letzten Jahre verfolgt hat.
Da waren ja viele Leute einfach nur noch genervt.
Voll. Da denkt man sich doch, wunderbar, einfach zurücklehnen, die alte Gasheizung im Keller gemütlich weiterlaufen lassen und das ganze anstrengende Thema endlich abhaken.
Das wäre natürlich schön, ja.
Wäre es. Aber, und das ist echt ein gigantisches Aber, über das wir heute dringend sprechen müssen, das ist eine absolute mediale Falle. Wer jetzt unüberlegt handelt, steuert da sehenden Auges in ein komplettes finanzielles Desaster.
Da triffst du halt echt genau den wunden Punkt. Was wir da in den Überschriften sehen, ist ja nur eine stark verkürzte politische Botschaft. Das ist schlichtweg noch lange keine geltende Rechtslage. Und genau diese Diskrepanz zwischen diesem politischen PR-Sprech und der harten juristischen Realität, die ist brandgefährlich.
Ja, besonders für jeden, der Immobilien besitzt oder verwaltet. Und genau deshalb ist unsere Mission für unsere heutige Analyse absolut glasklar. Wir entwirren diesen brandneuen Kabinettsbeschluss vom 13. Mai 2026.
Das offizielle Gebäudemodernisierungsgesetz, genau. GMODG abgekürzt.
Richtig, das GMOG. Wir blenden heute mal diese ganzen emotionalen, polarisierenden Schaukämpfe aus und schauen uns nur die reinen Fakten an.
Sehr guter Ansatz.
Also, was gilt wirklich? Welche Mechanismen stecken da eigentlich hinter den neuen Vorgaben? Und vor allem, was bedeutet das ganz konkret für dein Portemonnaie?
Oder eben auch für das gesamte Immobilienportfolio, wenn du aus der professionellen Ecke kommst?
Ganz genau. Lass uns da mal direkt bei der harten Realität von heute anfangen. Wenn ich jetzt diese Schlagzeile lese und heute beim Handwerker anrufe, um mir schnell noch so eine Gasheizung einbauen zu lassen, was passiert dann rein rechtlich?
Dann landest du direkt in einer regulatorischen Sackgasse.
Ach echt?
Ja, die harte Realität ist da nämlich erstaunlich nüchtern. Bis dieses neue Gesetz tatsächlich im Bundesgesetzblatt steht und in Kraft tritt, und das ist frühestens, wenn alles wirklich glatt geht, für den 1. November 2026 geplant.
Okay, also erst im November.
Genau, bis dahin gilt weiterhin uneingeschränkt das alte Gebäudeenergiegesetz, also das GEG 2024.
Warte, das heißt, diese viel diskutierte 65% Pflicht für erneuerbare Energien beim Heizungstausch, die ist Stand heute immer noch voll aktiv?
Exakt. Die ist aktiv und die ist fest an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt. Auch diese verpflichtende Beratung durch einen Energieeffizienzexperten, bevor du überhaupt eine fossile Heizung einbauen darfst, das ist alles geltendes Recht.
Wahnsinn!
Wer also jetzt nur, weil er da eine dicke Schlagzeile in der Zeitung gelesen hat, voreilig eine Gasheizung bestellt und einbaut, bricht im schlimmsten Fall schlichtweg das Gesetz.
Oder geht zumindest ein massives Risiko ein, dass die Anlage am Ende gar nicht abgenommen wird, oder?
Ganz genau. Der Schornsteinfeger legte das Ding dann still.
Puh, okay, das ist schon mal eine extrem wichtige Erkenntnis. Schlagzeilen sind keine Gesetze. Gut, aber die Politik hat ja einen Plan. Wenn wir uns jetzt diesen neuen Entwurf anschauen, der ab Herbst greifen soll, da ändert sich ja konzeptionell schon etwas ganz Gewaltiges, oder?
Ja, definitiv. Wir können das Ganze vielleicht mal anhand von 5 zentralen Kennzahlen strukturieren, dann wird's übersichtlicher.
Super, lass hören.
Also Kennzahl 1 ist der Kabinettsbeschluss vom 13. Mai 2026. Ganz wichtig dabei, das ist erstmal nur ein Entwurf. Der Bundestag muss da noch ran.
Okay, das heißt, da kann sich im Detail noch was ändern.
Genau. Kennzahl 2 ist das geplante Inkrafttreten. Wie gesagt, frühestens der 1. November 2026.
Alles klar. Und die dritte?
Kennzahl 3 ist quasi der politische Paukenschlag. Diese 65% Pflicht für erneuerbare Energien, die fällt für den Bestand tatsächlich weg.
Ah, also doch.
Ja, im Bestand schon. Aber Achtung, für Neubauten in Neubaugebieten bleibt sie weiterhin bestehen. Da ändert sich gar nichts.
Okay, das ist ein wichtiger Zusatz. Aber für mein altes Haus bedeutet das, die Politik rückt davon ab, mir den eigentlichen Heizkessel an sich zu verbieten.
Richtig. Du hast wieder die Wahlfreiheit, welche Heizungstechnik du dir in den Keller stellst. Aber, und jetzt kommen wir zu Kennzahl 4 und 5, der Staat gibt das Ziel der Klimaneutralität natürlich nicht auf.
Wäre auch komisch, ja.
Er steuert das jetzt nur über einen anderen Mechanismus. Nicht mehr über die Hardware, sondern über den Brennstoff. Und hier kommt die sogenannte Biotreppe ins Spiel.
Biotreppe. Das klingt erstmal nach einem ökologischen Treppenlift. Was genau verbirgt sich dahinter?
Das ist Kennzahl 4. Wer ab 2029 eine neue fossile Heizung einbaut, darf diese nicht mehr zu 100% mit herkömmlichem Erdgas oder Heizöl betreiben.
Okay.
Ab 2029 zwingt dich das Gesetz, mindestens 10% klimaneutrale Brennstoffe beizumischen. Also zum Beispiel Biomethan oder so ein synthetisches Bioöl.
Und 10% klingt jetzt erstmal nicht noch wahnsinnig viel.
Ist es auch nicht. Aber das ist ja nur die Einstiegsstufe der Treppe. Die wird über die Jahre immer steiler. 2030 springt die Quote schon auf 15%. 2035 dann auf 30%.
Oha.
Ja, und Kennzahl 5 ist dann die finale Endstufe dieser Biotreppe. Die erreichen wir im Jahr 2040. Ab dann liegt die gesetzliche Pflicht zur Beimischung bei satten 60%.
Moment, wenn wir da mal kurz eine Analogie ziehen, um das richtig zu greifen. Die Politik sagt mir also, ich darf mir ab Ende 2026 weiterhin ganz legal ein Auto mit einem klassischen Verbrennungsmotor kaufen, richtig?
Genau, das Auto verbietet dir keiner.
Okay, aber der Staat zwingt mich per Gesetz, dass ich ab 2029 an der Tankstelle einen wahnsinnig teuren synthetischen Spezialkraftstoff tanken muss. Und dieser Anteil wird alle paar Jahre drastisch erhöht. Verstehe ich das richtig?
Das ist wirklich eine hervorragende Analogie. Du behältst die Maschine, aber du wirst gesetzlich gezwungen, sie mit etwas anderem, deutlich teurerem zu füttern.
Krass.
Wobei ein kleines technisches Detail gibt es da noch. Bis Ende 2034 erlaubt der Gesetzgeber, dass man diese Vorgabe auch bilanziell über eine Solarthermieanlage auf dem Dach erfüllen kann.
Ah, okay. Aber die Grundmechanik bleibt. Der Druck wird über die Betriebsstoffe aufgebaut.
Exakt.
Und das führt uns eigentlich direkt zum absoluten Kern des Problems, nämlich der finanziellen Realität.
Oh ja.
Wenn ich mir heute Angebote einhole, sieht das auf den ersten Blick ja völlig eindeutig aus. Die Anschaffungskosten für so eine moderne Gas- oder Ölheizung, die liegen irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Eine Wärmepumpe hingegen, besonders wenn wir da über Sohle-Wassersysteme mit Erdbohrung sprechen, die ist in der reinen Anschaffung ja um ein Vierfaches teurer.
Auf jeden Fall.
Da sagt sich doch jeder Hausbesitzer, super, ich nutze die neue Wahlfreiheit, nehme die billige Gasheizung, spare mir 10.000 Euro und fliege von dem Geld mit der Familie schön in den Urlaub.
Ja, und genau das ist der Lebenszyklusfehler, der echt viele in den Ruin treiben könnte.
Okay, erklär das mal.
Also kurzfristig betrachtet, am Tag der Installation geht diese Rechnung natürlich auf. Aber wie lange bleibt so ein System im Haus? Wir reden hier von einem Lebenszyklus von 18 bis 22 Jahren.
Mindestens, ja.
Und auf diese Zeit gerechnet dreht sich die anfängliche Rechnung komplett. Da wirken nämlich drei gewaltige Kostentreiber, die beim Angebotspreis völlig ignoriert werden.
Lass uns da mal tiefer reingehen. Bevor du die aufzählst, ich vermute mal, dass die Strompreise für die Wärmepumpe da auch eine Rolle spielen. Das wird ja oft als Argument dagegen ins Feld geführt. Warum rechnet sich die Gasheizung dann trotzdem nicht?
Es stimmt natürlich, dass der Strompreis ein Faktor ist. Aber du darfst nicht vergessen, dass eine effiziente Wärmepumpe aus einer Kilowattstunde Strom durch diese Umweltenergie 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme macht.
Ach so, der Hebel ist viel größer.
Genau. Der eigentliche finanzielle Hebel, der der Gasheizung das Genick bricht, das sind die CO2-Kosten. Und das ist direkt Treiber Nummer 1, das Brennstoffemissionshandelsgesetz, kurz BEHG.
Was genau passiert da?
Im Jahr 2026 liegen wir bei diesem CO2-Preis noch in einem geschützten, politisch festgelegten Korridor, so bei 55 bis 65 € pro Tonne. Das spürst du, aber es ist kalkulierbar.
Und ab 2027?
Ab 2027 ist Schluss mit diesem Schutzschirm. Dann greift die freie Preisbildung am Markt.
Das heißt, der Preis wird einfach freigegeben. Was bedeutet das in der Praxis?
Das bedeutet, dass die Zertifikate für den CO2-Ausstoß begrenzt werden. Der Preis bildet sich dann rein durch Angebot und Nachfrage. Das Umweltbundesamt hat das mal durchgerechnet und die erwarten einen extrem steilen Aufwärtspfad.
Also wird es richtig teuer.
Ja, für ein typisches älteres Einfamilienhaus bedeutet das in den kommenden Jahren massive Mehrkosten auf der jährlichen Heizkostenabrechnung. Das ist keine Theorie. Das ist ein fest programmierter Mechanismus.
Wahnsinn. Und obendrauf kommt dann noch mein synthetischer Spezialkraftstoff aus der Biotreppe, von dem wir vorhin gesprochen haben.
Exakt, das ist Treiber Nummer 2. Und der ist fast noch unberechenbarer.
Warum?
Naja, Biomethan und Bioöl sind nicht einfach so im Überfluss vorhanden. Das sind extrem knappe Güter. Die Erzeugung ist super aufwendig und teuer. Wenn jetzt ab 2029 durch dieses neue Gesetz Millionen von Hausbesitzern gezwungen werden, das beizumischen, explodiert die Nachfrage künstlich.
Und das Angebot kommt nicht hinterher.
Genau. Rein physikalisch gar nicht möglich. Was passiert dann?
Die Preise schießen völlig durch die Decke.
Und diesen Aufschlag zahlst du bei jeder einzelnen Rechnung.
Puh. Gut, Treiber 3 ist dann wahrscheinlich das Thema Förderung, oder?
Richtig, die verpasste Förderung. Wer heute eine Wärmepumpe einbaut, kann über die bestehende Förderung bis zu 70% Zuschuss bekommen.
Wow.
Ja, das sind in der Spitze maximal 21.000 Euro, die der Staat dir quasi schenkt. Für eine rein fossile Gasheizung bekommst du gar nichts. 0 Cent.
Wenn ich das also zusammenfasse, eine Gasheizung zu kaufen, ist heute im Grunde wieder Kauf von so einem super günstigen Tintenstrahldrucker aus dem Elektromarkt.
Oh ja, das ist ein schönes Bild.
Das Gerät selbst kostet fast nichts. Die werfen es dir hinterher. Aber du bist dann für die nächsten 20 Jahre gezwungen, diese unfassbar teuren, speziellen Druckerpatronen zu kaufen, die dich am Ende ein Vielfaches kosten.
Sehr treffend. Du tauschst günstige Anschaffungskosten gegen ein völlig unkalkulierbares Risiko bei den laufenden Betriebskosten ein.
Das ist für den Eigenheimbesitzer, der da selbst drin wohnt, ja schon eine richtig bittere Pille. Aber lass uns das mal auf eine andere Ebene heben. Denn hier wird es echt extrem spannend für jeden, der vermietet oder zur Miete wohnt.
Definitiv.
Bisher war die Arbeitsteilung da ja echt simpel. Der Vermieter investiert ins Gebäude, baut die Heizung ein und der Mieter zahlt über die Nebenkosten den verbrauchten Brennstoff.
Genau.
Wenn jetzt Heizen durch diese CO2-Preise und die Biotreppe so unverschämt teuer wird, greift der Gesetzgeber da ein?
Ja, das tut er. Und das ist einer der komplexesten Teile des neuen Entwurfs, die sogenannte Mieterschutzklausel.
Okay, wie funktioniert die?
Die Politik hat erkannt, dass Mieter diese explodierenden Kosten nicht allein tragen können. Bei neu eingebauten fossilen Heizungen muss der Vermieter in Zukunft einen signifikanten Teil der laufenden Betriebskosten übernehmen.
Echt?
Wie viel genau?
Ja, nach aktuellem Stand sprechen wir davon etwa 50% der CO2-Abgabe, 50% der Gasnetzentgelte und auch 50% der Biogas-Mehrkosten.
Wow! Auf dem Papier sieht das für Mieter ja im ersten Moment aus wie so ein echter Befreiungsschlag. Endlich wird die Last geteilt.
Ja, auf den ersten Blick.
Aber wenn ich mir diese Marktdynamik anschaue, über die wir gerade gesprochen haben, schützt sie das doch gar nicht wirklich vor extremen Kosten, oder? Ich meine, 50% von einer völlig absurden Summe sind ja immer noch wahnsinnig viel Geld.
Genau das ist die große Illusion an dieser Klausel. Klar, das Risiko ist ein bisschen gedeckelt. Aber wenn Biomethan durch die Decke geht, zahlst du als Mieter jeden Monat immer noch die Hälfte eines extrem teuren Rohstoffs. Dein Schutz begrenzt den Schmerz, aber er beseitigt ihn halt nicht.
Mhm, verstehe.
Und es gibt noch einen riesigen Haken. Diese Klausel gilt ausschließlich für neu eingebaute Heizungen.
Ach, krass.
Ja. Wenn in deiner Wohnung die Gasheizung vor 5 Jahren eingebaut wurde, ändert sich für dich rechtlich gar nichts. Du trägst die Preissteigerungen weiterhin zu 100% voll mit.
Das ist ja heftig für die Bestandsmieter. Und wenn ich mir das jetzt mal aus der Perspektive des Vermieters anschaue, ist das doch ein absoluter Albtraum.
Oh ja.
Eine Heizung, die in der Anschaffung billig war, wird über die nächsten 20 Jahre zu einer tickenden Zeitbombe für meine eigene Rendite.
Es ist ein extremes Paradoxon. Die vermeintlich billige Lösung, also die Gasheizung, wird durch diese Klausel zu einer echten strukturellen Belastung für den Vermieter.
Weil er die Kosten nicht umlegen darf.
Exakt. Er darf diese 50% nicht auf die Miete umlegen. Die fressen direkt seine Rendite auf. Wenn derselbe Vermieter aber anfangs tiefer in die Tasche greift und eine teurere Wärmepumpe installiert, dann dreht sich das Spiel um.
Wie das?
Er hat zwar höhere Investitionskosten, aber er kann diese Kosten über die Modernisierungsumlage, das sind 8% der Aufwendungen, auf die Jahresmiete umlegen und so refinanzieren.
Ah, okay.
Und das Wichtigste, er hat danach keine teuren fossilen Brennstoffe mehr, an denen er sich monatlich beteiligen muss.
Das heißt, die billige Lösung wird für den Vermieter zu so einer Abo-Falle ohne Ausweg und die teure Investition zahlt sich langfristig sauber ab.
Ganz genau.
Bei so einer echt vertrackten finanziellen Mechanik, die eigentlich niemanden so wirklich glücklich macht, frage ich mich natürlich, wer hat dieses Gesetz eigentlich gewollt?
Ja, das ist die große Frage.
Wie reagieren denn die großen Verbände und Experten auf diesen Entwurf? Man hat ja oft das Gefühl, das sei einfach nur so ein simpler Kampf von Wirtschaft gegen Klimaschützer.
Diese Schwarz-Weiß-Sicht ist hier völlig fehl am Platz. Wenn man sich die Stellungnahmen aus der Verbändeanhörung durchliest, sieht man, dass der Entwurf eigentlich aus allen Richtungen unter Beschuss steht.
Okay, wer kritisiert da was?
Nehmen wir mal die Industrie und Wirtschaft. Also Verbände wie den BDWU oder den Immobilienverband ZIA. Die fordern vor allem eins: Planungssicherheit. Die zweifeln massiv daran, dass diese gigantischen Mengen an Biobrennstoffen, die die Treppe verlangt, überhaupt verfügbar sein werden.
Und auf der anderen Seite haben wir wahrscheinlich den Mieterbund und die Umweltverbände, die da Sturm laufen?
Richtig. Der Mieterbund spricht ganz offen von einer sozialen Schieflage. Weil der Vermieter entscheidet, welche Technik reinkommt, aber keinen Anreiz hat, sich um günstige Brennstoffe zu kümmern.
Ja, und der Mieter zahlt die Zeche?
Genau. Und die Umweltverbände, also die Deutsche Umwelthilfe oder der Bund, die gehen sogar noch einen Schritt weiter. Die haben schon Verfassungsklagen angekündigt.
Echt jetzt? Verfassungsklagen?
Ja, weil durch diese aufgeweichte Biotreppe die gesetzlich festgeschriebenen Klimaziele verfehlt werden. Und das verstößt direkt gegen das Staatsziel Klimaschutz im Grundgesetz.
Krass.
Und dann gibt's noch den Wärmepumpenverband, der warnt einfach ganz pragmatisch vor einem akuten Investitionsstopp. Weil Handwerker und Kunden durch dieses ständige Hin und Her völlig verunsichert sind und einfach gar nichts mehr machen.
Also wirklich ein kompletter Chor der Kritik. Aber jeder singt eine andere Melodie.
Ach ja, das ist echt das absolute Highlight der Kritik.
Was genau ist deren Rolle und warum ist deren Urteil so vernichtend ausgefallen?
Der Nationale Normkontrollrat ist kein Interessensverband, sondern ein offizielles Beratungsgremium der Bundesregierung.
Okay.
Deren Aufgabe ist es, Gesetze auf ihre Bürokratie, ihre Praktikabilität und Verständlichkeit zu prüfen. Und die haben diesen Entwurf in einer Härte abgewatscht, die man da echt selten erlebt.
Was haben die gesagt?
Sie stufen das Gesetz offiziell als in vielen Teilen kaum nachvollziehbar und für Betroffene unverständlich ein.
Wow. Aber woran machen die das konkret fest? Geht es da um die Biotreppe?
Es geht vor allem um diese extrem komplexe Verzahnung der verschiedenen Fristen. Du hast die Biotreppe, du hast das Emissionshandelsgesetz und du hast die kommunale Wärmeplanung.
Alles greift irgendwie ineinander.
Genau. Das Gesetz tut nach außen hin so, als gäbe es jetzt eine einfache Wahlfreiheit, kreiert aber im Hintergrund ein völliges bürokratisches Labyrinth. Wie soll eine Kommune zum Beispiel verlässlich ein Fernwärmenetz planen, wenn sie gar nicht weiß, ob die Bürger in der Straße sich nicht doch noch kurzfristig für eine Gasheizung entscheiden?
Stimmt.
Diese unklaren Schnittstellen machen das Gesetz bei der Umsetzung vor Ort extrem anfällig für Fehler.
Also, wenn selbst ein Gremium aus Top-Juristen sagt, das versteht kein Mensch mehr, wie soll dann die 70-jährige Hausbesitzerin oder der normale Handwerker das fehlerfrei interpretieren? Das ist ja fast unmöglich.
Eben.
Okay, die Politik streitet, die Verbände klagen, die Juristen schütteln den Kopf. Aber es gibt ja eine Gruppe, die kann sich dieses Abwarten einfach gar nicht leisten.
Mhm.
Wenn wir auf die Profis schauen, Immobilienverwalter, Fondsmanager, große Wohnungsunternehmen, die haben Verantwortung für riesige Portfolios. Wie steuern die ihre Immobilien durch diesen Nebel?
Wenn wir auf diese professionelle Ebene schauen, müssen wir die rein technische Debatte über den Heizkessel von lassen. Hier sprechen wir über harte Finanzmetriken und Risikomanagement.
Okay.
In dieser Liga dreht sich alles um zwei Begriffe: ESG-Kriterien und CRM-Pfade.
Bevor wir da einsteigen, hol uns kurz ab. Wir hören ESG ja dauernd, aber wie wirkt sich das konkret aus und was ist dieser CRM-Pfad?
Also ESG steht für Environmental, Social and Governance. Das sind Nachhaltigkeitskriterien, nach denen Banken und Investoren heute Unternehmen bewerten müssen. Auch getrieben durch die EZB.
Verstehe. Und CRM?
CRM, der Carbon Risk Real Estate Monitor, das ist quasi das mathematische Herzstück für Immobilien. Ein Modell, das genau berechnet, wie viel CO2 ein bestimmtes Gebäude in Zukunft noch ausstoßen darf, um mit den Pariser Klimazielen kompatibel zu sein.
Okay, also ein klarer Pfad?
Genau. Und die Prognosen aus diesen CRM-Modellen sind extrem alarmierend. Etwa 8% der gesamten deutschen Wohngebäude werden schon bis 2030 diesen vorgegebenen Emissionspfad reißen, wenn nicht drastisch modernisiert wird.
Und jetzt kommt das G-Emoji ins Spiel? Eine neue Gasheizung, der ich nur 10% teures Biogas beimische, die reicht wahrscheinlich überhaupt nicht aus, um diesen CRM-Pfad einzuhalten, richtig?
Ganz genau. Die Beimischung ist viel zu gering. Die CO2-Bilanz des Gebäudes sinkt nicht ausreichend.
Was passiert dann ganz mechanisch mit dieser Immobilie in den Büchern?
Die unmittelbare Konsequenz nennt sich Stranded Asset, also ein gestrandeter Vermögenswert.
Das klingt teuer.
Ist es auch. Wenn dein Gebäude den Chrompfad reißt, verliert es massiv an Wert in den Bilanzen. Die Banken, die ja selbst strenge grüne Quoten erfüllen müssen, betrachten dieses Gebäude dann als hohes finanzielles Risiko.
Und das heißt für den Verwalter?
Wenn der Verwalter den Kredit refinanzieren muss, steigen die Zinsen enorm an. Oder die Bank vergibt einfach gar keinen Kredit mehr. Auch große institutionelle Mieter oder Investoren machen dann einen weiten Bogen um solche sogenannten braunen Immobilien.
Das bedeutet, der Wertverfall findet nicht erst statt, wenn das Gas teuer wird, sondern schon heute in den Excel-Tabellen der Banken?
Exakt.
Das ist echt enorm. Wenn ich jetzt einen solchen Gebäudekomplex verwalte und morgen früh ins Büro komme, wie greife ich dieses unübersichtliche Knäuel an? Gibt es da eine operative Strategie?
Ja, die Strategie muss absolut schonungslos und datengetrieben sein. Der Kern liegt in einer dreistufigen Checkliste.
Okay, lass uns die mal durchgehen. Schritt 1.
Als allererstes brauchst du völlige Transparenz über dein Portfolio, also die Portfolioanalyse. Keine Schätzungen, sondern harte Daten. Du musst jedes einzelne Objekt erfassen.
Was genau schaue ich mir da an?
Wie alt ist die aktuelle Heizung, exakt? Wie hoch ist der reale Verbrauch? Gibt es für das Quartier schon Aussagen zur kommunalen Wärmeplanung? Kommt da Fernwärme? Und wo genau steht das spezifische Gebäude aktuell in seinem CRE-Pfad?
Okay, also Daten sammeln.
Genau, und daraus leitest du dann eine knallharte Priorisierung ab. Welche Objekte drohen in den nächsten 24 Monaten zu stranden und müssen sofort saniert werden? Und wo haben wir durch eine gute Bausubstanz vielleicht noch Zeit bis 2030?
Das ist der analytische Teil. Schritt 1 ist klar. Und wie bereite ich dann die eigentlichen Entscheidungen vor? Schritt 2?
Das ist der zweite essentielle Baustein. Du erstellst eine mehrdimensionale Risikomatrix.
Was heißt das konkret?
Es reicht heute halt nicht mehr zu sagen, die neue Heizung kostet 20.000 Euro, das machen wir. Du musst jedes Projekt über verschiedene Achsen abprüfen.
Zum Beispiel?
Was ist technisch im Gebäude überhaupt umsetzbar? Wie entwickeln sich die laufenden Kosten mit dem BEHG und der Biotreppe? Welches Risiko birgt die unklare Regulatorik? Und vor allem, wie stark wird der Mieter belastet und erfüllen wir die ESG-Vorgaben der Banken?
Ah, okay.
Diese Matrix ist nicht nur eine Spielerei, das ist dein zentrales Argumentationswerkzeug für die Eigentümerversammlung oder den Aufsichtsrat. Damit belegst du, warum eine scheinbar teure Wärmepumpe strategisch die einzige sichere Wahl ist.
Absolut logisch. Und was ist dann der dritte Schritt in der Checkliste? Wie nehmen wir die Mieter auf dieser Reise mit? Am Ende schlägt ja alles auf die Nebenkosten durch.
Und genau das ist Schritt 3 und die größte operative Gefahrenzone der kommenden Jahre. Die Dokumentation und vor allem die Mieterkommunikation.
Das heißt, proaktiv informieren.
Ja, extrem frühzeitig und proaktiv. Du darfst nicht warten, bis die Kosten explodieren. Du musst die Mieter sachlich darüber aufklären, welche Investitionen anstehen und wie sich die Umlagen entwickeln werden.
Wahrscheinlich auch, um Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen, oder?
Genau. Wer heute noch auf billiges Gas setzt und den Mietern verschweigt, dass die Preise in 5 Jahren durch die Decke gehen, der programmiert sich riesige rechtliche Probleme und Mietminderungen vor. Transparenz ist da echt der beste Schutz.
Puh, das ist echt ein gewaltiges Paket. Lass uns versuchen, das Ganze einmal zu distillieren und ein Fazit zu ziehen.
Gerne.
Wenn wir all diese Ebenen übereinander legen, also die Politik, die Kosten, die Vermieterfalle und die Finanzmärkte, das neue GEMOG schenkt uns auf den allerersten Blick tatsächlich eine Art kurzfristige politische Freiheit, oder?
Ja, das wirkt im ersten Moment so.
Die harte 65% Pflicht fällt im Bestand weg. Der Staat erlaubt dir wieder, eine Gas- oder Ölheizung einzubauen. Aber, und das haben wir in den letzten Minuten ja echt detailliert durchleuchtet, diese gewonnene Freiheit ist ein völlig trügerisches Geschenk.
Definitiv.
Der eigentliche finanzielle und regulatorische Druck wird einfach nur geschickt in die Zukunft verschoben. Wer sich heute entscheidet, die vermeintlich billige fossile Heizung zu kaufen, kauft sich in Wahrheit nur eine Wahrscheinlichkeit, aber absolut keine Sicherheit.
Exakt.
Man tauscht eine bekannte, funktionierende Technologie wie die Wärmepumpe gegen ein völlig unkalkulierbares Preisrisiko auf den zukünftigen Märkten für Biobrennstoffe.
Besser kann man es echt kaum auf den Punkt bringen. Wir erleben hier einfach diesen historischen Wechsel von einer reinen Anlagenregulierung hin zu einer Brennstoffregulierung.
Mhm.
Und die alles entscheidende Frage nach der Verfügbarkeit und dem Preis dieser Brennstoffe ist halt nach heutigem Stand von niemandem seriös beantwortbar. Weder von der Politik noch von der Industrie.
Ja, und genau aus diesem Grund möchte ich dir, der uns jetzt gerade zuhört, zum Abschluss noch einen echt wichtigen Gedanken mitgeben.
Mhm.
Ein Gedanke, der natürlich nicht im Gesetzestext steht, den du aber mal in aller Ruhe auf dich wirken lassen solltest, bevor du die nächste große Entscheidung für dein Haus triffst.
Da bin ich jetzt gespannt.
Wenn du dir heute im Vertrauen auf diese neue Freiheit eine fossile Gasheizung in den Keller stellen lässt, wettest du im Grunde deines Herzens darauf, dass diese speziellen synthetischen Biobrennstoffe im Jahr 2040 billig und für jeden massenhaft verfügbar sein werden.
Ja, das ist eine gewagte Wette.
Und das tust du in einer Welt, in der die globale Stahlindustrie, die riesigen internationalen Chemiekonzerne und der weltweite Flugverkehr exakt denselben, extrem knappen und aufwendig zu produzierenden Brennstoff brauchen werden, um ihre eigenen Klimaziele zu erreichen.
Das vergessen viele einfach komplett.
Ihm. Und da musst du dir einfach eine sehr ehrliche Frage stellen. Bist du dir wirklich sicher, dass du mit deinem kleinen Einfamilienhaus in der Vorstadt diese finanzielle Wette gegen die geballte globale Schwerindustrie gewinnen kannst? Denk da mal drüber nach. Wir hören uns beim nächsten Mal.